herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussguide-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen, Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Elli Neubert weiß, wie man Essen und Trinken richtig in Szene setzt. Sie ist Foodstylistin und betreibt außerdem eine Event-Location für Shootings, Dreharbeiten, kulinarische Events und Workshops. Für den Genussguide ist sie außerdem als Jurorin im Einsatz und testet Restaurants. Im Podcastgespräch spricht sie über ihren Weg zum Foodstyling, Trends, das TV-Kochen und ihre liebsten Restaurantbesuche. Moin Elli.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung heute hier in deiner Event-Location, in deiner Elli-Kocht-Küche, nenne ich es mal so. Hier im Lemmersied in Barmbek müsste das auch noch sein. Ne? Genau. Sehr schön, sehr gemütlich hier. Wir haben eben schon dein ganzes Geschirr und die Requisiten bestaunt. Ja, sehr, sehr gemütlich. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass du hier bist und dass ich hier erzählen darf und mir vielleicht irgendjemand zuhört. Mal gucken.
Bestimmt sogar. Wir gehen mal so in deine Anfänge zum Foodstyling. Du hast ja damals an einer TV-Kochshow teilgenommen. Das war ja so der Schritt Richtung Foodstyling und dem, was du heute machst. Magst du mal erzählen, wie genau du dazu kamst und was das für eine TV-Kochshow war?
Das war die TV-Kochshow Deutschlands Meisterkoch. Da konnten sich Hobbykochende war es, also damals durfte man noch nicht als Profi teilnehmen. Hobbykochende durften teilnehmen und hatten das Ziel, um 100.000 Euro zu kochen. Und da ich zu dem Zeitpunkt noch in der Werbung gearbeitet habe, ich war 30 und habe gesagt, ich muss hier irgendwie raus, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe immer gesagt, ich möchte was machen, was entweder mein Herz füllt oder das Portemonnaie. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es füllt das Portemonnaie, aber es leert auch meinen Akku sehr, in der Werbung zu arbeiten. Und mein Herz hat es halt überhaupt nicht gefüllt. Und dann habe ich gesagt, ich muss was anderes machen. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, Mensch, da gibt's eine Kochshow, da kann man sich bewerben. Guck doch mal. Und dann habe ich mich beworben und schwupps war ich im Casting. Und schwupps haben wir angefangen. Und dann war ich in Köln 6 Wochen. Und wir haben zusammen gewohnt wie, ich sage immer, Germany's Next Topmodel und haben da halt zusammen in so einem Loft gewohnt in Köln-Nippes. Und jede Woche ist jemand rausgeflogen. Und wer rausfliegt, haben entschieden Tim Raue, Nelson Müller und Thomas Jaumann. Und das war, ja, aufregend. Also das war halt noch so nicht wie heute The Taste oder so, sondern wo es wirklich ums Kochen geht, sondern das war eine Show, wo sie es drauf angelegt haben, uns aus dem Konzept zu bringen.
Okay.
Die haben uns sehr unter Druck gesetzt, die haben uns schwierige Challenges gestellt. Wir waren in Portugal in Ritz, wir waren in Paris im Moulin Rouge, wir waren Hochseilfischen, wollte ich gerade sagen, Hochseefischen und mussten dann die Makrelen, die wir geangelt hatten, auf dem Marktplatz meist bringen, verkaufen und sind dann in die nächste Runde gekommen oder schwer verkatert auf dem Campingplatz, 3-Gänge-Menü aus dem, was uns die Leute gegeben haben. Also es war schon hart, aber es hat dazu geführt, dass ich 6 Wochen lang nicht gearbeitet habe und am Ende dieser 6 Wochen, vielen Dank nochmal an Stefan Kolle, Stefan Rebbe, meine damaligen Chefs, die haben mich flexibel freigestellt und nach den 6 Wochen wusste ich, ich will nicht mehr zurück.
Okay.
Dann habe ich angerufen und habe gesagt, Stefan, ich komme nicht mehr zurück.
Ja. Und gab es die 100.000? Hast du die mitgenommen nach
Hause? Nein, nein, es gab die 100.000 nicht. Ich habe den dritten Platz gemacht und habe nichts bekommen. Und ich weiß noch, ich wurde am Ende dann gefragt, so, was machst du denn jetzt, wo dein großer Traum zerplatzt ist? Und ich habe gesagt, nee, der ist nicht geplatzt, der wird jetzt wahr, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, was anderes zu machen. Und das war so mein Exit aus der Werbung in, ja, eigentlich in das Leben, was ich jetzt führe, der erste Schritt.
Aber auch ein bisschen ärgerlich, wenn man dann schon den dritten Platz so weit kommt und so also kurz vom Ziel ist. Ne?
Die 100.000 wären schon schön gewesen, ja.
Gute Startkapital.
Mal gucken, was nicht ist, kann ja noch werden. Meine Tochter sagt immer, Mama, jetzt bewirb dich doch endlich bei The Taste. Vielleicht mache ich das mal.
Ja. Ja. Das ist doch auch Tim Raue, oder? Oder irre ich mich da? Ja, siehst du, dann wäre das doch ein schönes Wiedersehen.
Treffen wir uns wieder, ja, vielleicht.
Wie kam es denn dann dazu, dass du deinen Weg ins Foodstyling gefunden hast?
Also ich wusste, ich hatte geahnt vorher, als ich noch in der Werbung war und gehofft, dass ich was mit Kochen machen möchte und könnte Und nach diesen 6 Wochen war mir klar, ich war so on fire, ich war so angezündet, einfach 6 Wochen lang nur mit so Koch-Nerds zu verbringen, war klar, es muss irgendwas damit werden. Und mir war auch klar, dass ich nach 8 Jahren im Job nicht nochmal eine Ausbildung anfangen kann. Mhm. Das hätte ich nicht finanzieren können. Also allein meine Miete wäre mehr gewesen als das Ausbildungsgehalt. Und Kochausbildung gehört ja nun auch nicht zu den Berufen, wo man wahnsinnig viel nebenbei verdienen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mir jetzt Zeit und mache 1 Jahr lang Praktika in den Bereichen, die ich von außen festmachen konnte, und habe 3 Monate, ich weiß schon gar nicht mehr in welcher Reihenfolge, 3 Monate an einer Kochschule, 3 Monate in meinem damaligen Lieblingsrestaurant, 3 Monate in einem Großcatering und 3 Monate bei einer Foodzeitschrift.
Okay.
Und übrig geblieben, also schnell wusste ich, nach 3 Monaten Gastronomie wusste ich, das schaffe ich nicht. Ich bin sehr viel gealtert in dieser kurzen Zeit. Ich habe wenig geschlafen, viel getrunken, viel gearbeitet und ich wusste, das wird's nicht. Das Großcatering hat meinen kulinarischen Ansprüchen nicht entsprochen. Und dann blieb aber Kochschule und Foodzeitschrift. Ich war damals bei der Lecker. Ja, und irgendwie habe ich dann gedacht, ach komm, Essen schön hinlegen und mit Leuten kochen, das mache ich so gern. Ja. Das muss ich auch ohne Ausbildung so gut machen können, dass ich damit Geld verdienen kann.
Und es gibt ja auch, sofern ich da auf dem aktuellen Stand bin, auch gar keine Ausbildung zum Foodstylisten. Wie lernt man denn das Handwerk dann? Wie hast du es vor allem gelernt?
Also viele Foodstylisten und Stylistinnen, die ich kenne, haben Kochen gelernt. Aber im Prinzip ist das Wichtigste, was man ja in der Kochausbildung lernt, nicht nur die Handgriffe und das Abschmecken und so, sondern eben diese Abläufe für in Restaurants, für große Gruppen. Beim Foodstyling hingegen musst du ja immer nur 1-2 Portionen machen. Das heißt, eigentlich kannst du da wirklich auf deine Intuition und dein Bauchgefühl vertrauen. Ja. Und das hatte ich. Und ich habe in der Familie schon immer gern gekocht zu Hause. Da, wo die Menschen und die Messer waren, war es immer am schönsten, weil da wurde geschnippelt, gelacht und gefuttert. Und dann Monkey See, Monkey Do. Ich bin bei Foodstylisten mitgelaufen. Stefan Paul war so mein Mentor. Der hat sich total gefreut, dass ich ihn unterstütze. Und ich habe mich total gefreut, dass ich ihm zugucken darf.
Ja.
Und den habe ich am Anfang bei Produktionen begleitet. Und ich weiß noch, das war für Lust auf Genuss eine einwöchige Produktion. Und er hat gesagt, ja Mensch, vielleicht kommst du mich ja mal besuchen. Und ich wollte wirklich immer von morgens früh beim Einkaufen bis zum letzten Abwasch dabei sein. Bin ihm vielleicht auch, Stefan, weiß ich nicht, ein bisschen auf den Sack gegangen damit. Aber ich habe ganz, ganz viel gelernt dadurch. Und er hat dann auch gesagt, Mensch, Elli, ich glaube, du kannst das auch, weil du musst nett sein und anrichten. Und das kannst du beides. Also mach doch mal. Und ich glaube, das ist es, dieses nicht überdenken, sondern einfach mal anfangen. Und wenn man anfängt, merkt man, was geht, was geht nicht. Ja. Und ich bin einfach von Natur aus jemand, der ungerne plant. Ich kann nicht planen, weil mich Pläne unter Druck setzen und weil ich die nie einhalte, weil immer was schief geht. Deshalb habe ich irgendwann mich in Selbstakzeptanz geübt und ich plane nicht mehr, dafür bleibe ich flexibel und versuche so mit meiner, so wenig ich planen kann, so gut bin ich intuitiv und empathisch und da versuche ich einfach auf die Strömung so einzugehen und zu gucken, was kommt. Und dann habe ich einfach angefangen, in Kochschulen zu arbeiten und nebenbei habe ich die ersten kleinen eigenen Aufträge gekriegt. Und wie das ja in Hamburg so ist, innerhalb dieser kleinen Food Family, hat sich das dann irgendwie, ja, offensichtlich hat es sich rumgesprochen. Ja. Die Elli, die kann das, bucht die doch mal. Und da kam mir dann meine Zeit in der Werbung doch wieder zugute, wo ich dachte, oh Mann, habe ich jetzt 8 Jahre verschenkt? Nee, habe ich nicht. Ich habe gelernt, mit KundInnen umzugehen. Ich habe gelernt zu kalkulieren. Ich habe gelernt, auch wenn es weh tut, Abläufe zu planen. Und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt in dieser Zeit in der Werbung. Und all die arbeiten in Agenturen und auch für Foodkunden und die buchen mich jetzt immer noch. So, also da hat sich der Kreis dann doch geschlossen.
Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, so dass das Kochen und auch sogar deine Zeit bei der Agentur dir da so ein bisschen reingespielt hat. Du bist ja gelernte Mediengestalterin. Inwiefern hilft dir die Ausbildung, exakt dieser Job, auch heute noch?
Also die Ausbildung, muss ich sagen, die habe ich schon fast wieder vergessen. Ich habe auch in die Werbung rein bin ich ohne Plan, weil ich habe Mediengestalterin gelernt, wollte dann in eine große Agentur nach Hamburg und die haben gesagt, nee, in der Kreation haben wir gerade keinen Praktikumsplatz frei, du kannst ja mal in die Beratung kommen, fang doch einfach mal an, dann kannst du ja noch mal wechseln. Ja,
Ist nicht passiert.
Es ist nicht passiert. Ich war nach 8 Jahren, oder auch schon früher, aber ich war dann irgendwann Account Director als Mediengestalterin und keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich habe aber immer gedacht, irgendwann kommen sie mir auf die Schliche. Ja. Bin ganz gut zurechtgekommen und sitze freundlich bei den Kunden und lächle und nicke, aber irgendwann merkt's jemand. Und jetzt muss ich sagen, das Kochen, das habe ich zwar auch nicht so gelernt in dem Sinne, aber da fühle ich mich sicherer. Also da habe ich nicht das Gefühl, irgendjemand könnte mir auf die Schliche kommen, weil die kann das ja gar nicht, weil das kann ich. Das mache ich mit so viel Liebe und so viel Herz, dass ich jetzt meiner inneren Stimme folge und nicht irgendwelchen Ausbildungen, die ich mal hatte. Und um das abschließend zu beantworten, nein, Mediengestalterin gelernt zu haben, hilft mir heute nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern, was ich da gelernt habe. Weiß ich nicht mehr.
Sag mal, wie lange dauert es denn, bis so eine Kreation, ein Gericht wirklich in Szene gesetzt ist? Wie lange dauert das so vom Zubereiten, bis dann alles fertig ist?
Das kommt total drauf an, was der Anspruch ist und auch wofür es benutzt wird. Es gibt natürlich so Sachen, wo es um Verpackungen geht. Ich weiß nicht, was zum Beispiel Tiefkühlkost, die ja nun eben, wenn man sie aus der Packung holt, anders aussieht als das, was die Menschen damit zubereiten sollen. Soll man halt angucken, sagen, boah, sieht das lecker aus. Mhm. Und da gucken die KundInnen wirklich auf jede Möhre, auf jede Erbse, auf jedes Salatblatt. Ja. Und 5 Leute starren. Und es kann durchaus passieren, dass man 4-5 Stunden an einem Motiv rumdoktert.
Wow. Okay.
Das ist oft ein bisschen besser bezahlt, diese Werbejobs. Aber ich muss sagen, mein Herz hängt eher an den Sachen, wo ich wirklich so koche, wie ich es auch gern esse. Und wo es nicht darauf ankommt, wie sieht das am Schluss aus, sondern wie schmeckt es. Und das so zu präsentieren, dass die Leute das angucken und sagen, oh, das kann ich auch. Und da, das darf ich wahrscheinlich gar nicht laut sagen, sonst kommen alle und sagen, wir müssen immer 10 Rezepte machen. Aber es gibt einen Kunden, mit dem ich arbeite, für den haben wir uns so eingegroovt, dass wir tatsächlich mittlerweile nur mit Assistenz, das schaffe ich nicht alleine, 10 Rezepte am Tag kochen und fotografieren und in Szene setzen. Das funktioniert natürlich nur, wenn das Team eingespielt ist, wenn die Rezepte einfach und zugänglich sind, wenn die Zutaten alle da sind. Das erfordert viel Organisation vorher, dass alles da ist. Und so kann das von 5 Stunden bis, manchmal gibt es Rezepte, die liegen in einem Handgriff auf dem Teller und sind einfach schön. Und dann kommt es natürlich drauf an, wer hat das Styling drumherum gemacht, weil ich mache ja nur das Essen und dann gibt es eine Person, die es fotografiert und im besten Fall eine Person, die sozusagen den Bilderrahmen für mein Essgemälde macht, nämlich die mir Tellerchen und Schüsselchen und Gläschen und das Ganze drumherum macht. Und so wie ich Ideen aus dem Ärmel schüttle, schütteln solche Personen eben Styling aus dem Ärmel. Und wenn dann noch eine fotografierende Person dazu kommt, die tolles Licht macht, dann ist es mir auch schon öfter passiert, dass ich irgendwas hinlege und sage, oh Gott, das ist irgendwie nicht gelungen, ich weiß nicht. Und Andrea Tode zum Beispiel, das ist so ein Mensch, der macht Licht, so stelle ich mein Essen rein und es ist immer schön.
Sieht schön aus.
Ja, so als würde es nochmal durch die Maske gehen. Und das muss natürlich alles zusammenspielen, damit das am Schluss funktioniert.
Gibt es denn Unterschiede bei diesen Werbeaufträgen, von denen du zu Beginn sprachst und das, was du jetzt sagst, also deine Leidenschaft, so gerade beim Foodstyling, dass es da so Tricks gibt? Ich kann mir vorstellen, gerade in der Werbung, wenn das dann mal 5 Stunden dauert, dann ist vielleicht der Schaum nicht mehr ganz so toll. Welche Tricks gibt es denn da oder wird das da auch häufiger angewendet?
So richtig Tricks gibt es eigentlich mehr in Bereichen, in denen ich gar nicht so viel arbeite. Das ist viel Kaffee, Kaffeeschaum, also Milchschaum. Da wird dann mit Teppichreiniger und Rasierschaum gemischt und gemixt und da hat so jeder sein Geheimrezept, die kannst du auch tatsächlich nicht googeln, die verraten die Leute ganz vielleicht, wenn du sehr gut mit ihnen befreundet bist, aber wie genau, das sind so Jobs, davor habe ich Angst. Bier, Kaffee und Eis, da gibt es so Spezialisten, die dann mit ihren kleinen Köfferchen kommen und irgendwas machen, das mache ich nicht. Aber es gibt natürlich auch Tricks, dass das Essen eine Weile steht. Also ein ganz einfacher Trick ist, dass man Gemüse immer etwas untergart, so dass es wirklich noch frisch und knackig aussieht. Und ich habe immer mein Allwundermittel ist ein kleines Gläschen mit einem Pinsel, ganz einfach mit Wasser und Öl. Und wenn dann alles angerichtet ist und wir sagen, okay, die Menge stimmt, die Farben des Besteckes und der Servietten und so stimmen. Und dann gehe ich nochmal mit dem Pinselchen und setze auf einzelne Zutaten Akzente, so als wäre eben der Fisch gerade aus der Pfanne gesprungen, als hätte ich das Gemüse gerade erst rausgeholt und das Dressing auf den Salat. Das wird halt später gemacht und nicht direkt, damit es nicht zusammenfällt. So. Aber das ist jetzt kein Hexenwerk, sondern einfach kleine Kniffe und Tricks, die machen, dass das Essen eben nicht so schnell zusammenfällt, ne? Weil du kannst dem wirklich zugucken. Vom ersten Bild bis zu dem, was es dann am Schluss wird, wo du noch ein paar Handgriffe gemacht hast, sinkt der Salat so in sich zusammen und wird immer trauriger. Und es passiert durchaus, dass wir auch nochmal neu anrichten. Dass ich wirklich sage, okay, jetzt wissen wir wie, jetzt mache ich es nochmal frisch, weil das sieht nicht mehr schön aus. Da müssen wir nochmal ran. Und diese Zeit musst du eben auch einkalkulieren.
Also ist bei dir immer alles essbar, kann man sagen.
Ja, okay. Tatsächlich. Man muss immer gucken. Also es gibt bei uns einen Platz, es gibt immer einen extra Tisch mit dem, was zum Verzehr freigegeben ist. Und mit dem, was ich noch brauche. Zum Teil, weil zum Beispiel man den Bratsud aus der Pfanne noch braucht, um eben diese hübschen Kleckertröpfchen daneben zu machen. Und dieser Bratensud aus der Pfanne, der hat oft eine ganz andere Farbe und eine ganz andere Struktur, als wenn ich jetzt frisches Öl nehme. Das heißt, immer alle angebratenen Pfannen stehen lassen, das könnte ich noch brauchen. Und nur das Essen, was auf dem freigegebenen Tisch ist, weil manchmal sind da Zahnstocher drin oder im schlimmsten Fall, wenn wir Burger bauen, verwende ich kleine Nadeln. Und wenn man dann auf so einen Zahnstocher beißt oder in eine Nadel, das ist nicht schön. Aber sobald man das entfernt, kann man das durchaus noch essen, weil ich höchstens mal mit Sojasauce ein Stück Fleisch dunkler Pinsel oder mit Öl den Glanz ein bisschen hole. So. Das ist alles essbar.
Kann man ja auch auf andere Ideen ankommen, andere Rezepte. Wenn dann auf einmal Sojasauce auf dem Burger ist, denkt man sich, oh, ist ja ganz lecker, ne?
Auf jeden Fall. Sojasauce ist sowieso so ein Wundermittel. Ich finde, das ist so, das ist mein Maggi. Also hat einfach sehr viel natürliches Glutamat und bringt oft noch mal so eine kleine Spitze in irgendein Gericht, wo was fehlt. Also wenn mal was fehlt, ist es meistens Säure, Zucker oder ein Schuss Sojasauce.
Du kennst dich ja aus mit dem Kochen. Du hast schon unfassbar viele Rezepte auch selbst entworfen. Und du warst auch, leider gibt es die Sendung nicht mehr, bei meinem Nachmittag im NDR. Wie kam es denn dazu? Was war das für eine Zeit?
Also da hat irgendjemand gut recherchiert und mich irgendwie gefunden. Ich weiß gar nicht genau, wie der mich gefunden hat. Ich weiß noch genau, ich war in irgendeiner Umkleiderkabine, habe gerade eine Jeans anprobiert und da klingelte mein Telefon und dann war, ja, hallo, hier NDR und mein Nachmittag. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich damals nicht mal die Sendung kannte. Mein Nachmittag ist ein Talk-Format gewesen, was viele Jahre im NDR nachmittags lief, 16 Uhr oder ich weiß nicht was, es lief täglich. Und da war dann, ich weiß nicht mehr wann, aber es war montags ging es um Tiere, Dienstag ging es um Adel, Mittwoch um Mode, Donnerstag um Garten und Freitag weiß ich nicht mehr, irgendwie so. Und es gab ein, zwei Tage in der Woche, da gab es dann ein Köcheteam, ich war ein Teil davon und wir haben dann immer am Ende der Sendung die letzte Viertelstunde live gekocht. Okay. Das heißt, das war tatsächlich so, das, was da dann passiert ist, das war passiert und das konntest du nicht mehr ausgleichen mit, ach komm, ich richte nochmal neu an.
Was ist da so passiert? Da ist ja bestimmt live, ist ja schon eine fiese Nummer.
Es geht. Also ich muss sagen, beim Casting habe ich erst verstanden, dass das live war. Ich habe da ganz gemütlich und habe gesagt, ja, und wann wird das dann immer aufgezeichnet? Ich habe voll Bock. Und dann sagt, nee, das wird nicht aufgezeichnet, Elli. Du bist live. Und ich sage, ja genau, ich komme live im Fernsehen. Seid ihr irre? Es ist durchaus mal was nicht ganz fertig geworden. Ja, oder Schritte, die... Ich habe ja immer noch einen Moderator oder eine Moderatorin an der Seite gehabt. Das heißt, ich musste nicht nur kochen und erzählen, was ich dabei koche und auch noch hübsch aussehen und nett in die Kamera lächeln, sondern ich musste auch noch die Fragen nebenbei beantworten. Und hatte auch noch die Aufgabe möglichst, damit die nicht so mit leeren Händen dastehen, die einzubeziehen. Musste also immer sagen, hier Arne, schneid doch mal eben bitte noch parallel hier die Zwiebel in feine Würfel, da das aber immer schnell gehen musste und die oft nicht so geschickt waren im Kochen, musste ich denen das dann manches Mal wieder wegnehmen und sagen, jetzt gib hier, ich Karte, wir schaffen das sonst nicht. Und wenn sich irgendein anderer Talkgast verplappert hatte, die haben immer so, das kann ich jetzt natürlich hier, man sieht das nicht, wenn ich das mache, aber die haben immer so Handzeichen mit den Fingern gegeben, wie viele Minuten ich noch habe. Geplant waren immer 12, 13. Manchmal kamen sie dann und zeigten mir eine volle Hand und einen Daumen und eine Zeigefinger, was 7 Minuten sind. Und dann wusste ich, okay, ich muss mich ranhalten und das, was ich eigentlich in der Aufzeichnung machen wollte, habe ich dann eben noch schnell ganz leise, weil nebenan saßen die Talkgäste, habe ich dann doch schnell noch vorbereitet und versucht, die ersten Schritte fertig zu machen. Ja. Also es war nicht immer alles gar, es war nicht immer alles abgeschmeckt, aber anders als bei der Kochsendung vorher waren die mir sehr wohlgesonnen und wir mussten ja den Schein aufrechterhalten, dass das immer alles super ist. Das heißt, wir haben da auch schon oft ein bisschen etwas, was noch nicht ganz fertig war oder vielleicht nicht ganz perfekt. Alien, haben wir schon manchmal danach sehr gelacht. Aber das Schöne ist, das sollte echt sein, das durfte echt sein. Und wenn dann mal was runtergefallen ist oder was angebrannt, dann war das so. Das war nicht schlimm.
Ja. Das heißt, es wurde auch immer von den Talkgästen dann verköstigt am Ende?
Je nachdem, wie viel Zeit wir hatten. Eine Zeit lang war es so, dass ich dann mit dem, was wir gekocht haben, nochmal mit der Moderatorin zu den Gästen zurückgegangen bin. Mhm. Und dann haben wir alle zusammen gegessen.
Ja.
Je nachdem, wer das war und wie die saßen und wenn wir die Zeit hatten. Und manchmal sind wir dann in der Küche stehen geblieben, weil bei 7 Minuten kannst du nicht kochen, probieren, anrichten und zum Gast rübergehen und da auch nochmal probieren. Das funktioniert dann nicht. Ja. Mal so.
Hast du aktuell solche Art Aufträge? Also gibt es oder ist es in Planung, wieder Live-TV zu machen? Würdest du es nochmal machen, ist ja auch die Frage.
Also ich würde es nochmal tun tatsächlich. Es ist jetzt ganz konkret nichts in Planung. Ich habe tatsächlich mich für eine Kochshow beworben schon und habe jetzt auch, nachdem meine Tochter so lange an mir rumgebohrt hat, nochmal überlegt, mich auch vielleicht bei The Taste zu bewerben, was aber alles nicht live ist. Also Live-TV ist im Augenblick nichts da, aber ich bin dem NDR weiterhin verbunden. Also die Sendung Mein Nachmittag, nicht nur ich bin da nicht mehr, sondern die ganze Sendung gibt's nicht mehr. Ich war da 8 Jahre und habe sehr, sehr viele auch RedakteurInnen kennengelernt und die kommen immer noch mit Markt oder das oder manchmal werde ich auch noch angerufen, wenn die zum Beispiel, einmal war Sarah Wiener als Talkgast dort und hat Gerichte aus ihrem Kochbuch vorgestellt und die Requisite hat gesagt, ey, wir machen alles möglich, aber wir können nicht kochen. Elli, kannst du bitte kommen? Und das Kochen, damit die Sarah Wiener, wenn die hier steht, nicht noch anfangen muss zu kochen, sondern das halt die Rezepte. Also ich habe immer noch so unterschiedliche Aufträge vom und mit dem NDR.
Okay, auf aber, Abruf immer mit dabei
dann. Genau, aber da eher hinter der Kamera dann. Okay. Obwohl manchmal auch für, darf ich so lustige Tiefkühlkost oder sowas probieren, wenn mit Markt, Jo Hiller geht dann ja oft so in die Tiefe und probiert die Tricks der Fleischindustrie oder so und dann gucken wir, wie viel Fleisch wirklich in Fertigprodukten ist und probieren das. Da habe ich auch schon viele tolle Dinge essen dürfen.
Hast du einen Tipp, ein gutes Tiefkühlgericht oder eins, was man immer mal schnell machen kann?
Naja, bei die Tricks ist es ja immer so, dass wir möglichst die Sachen aufdecken, die richtig übel sind. Also da von der Sendung habe ich keinen Tipp. Was aber mittlerweile, glaube ich, auch schon in den Köpfen der Leute angekommen ist, dass es Tiefkühlgemüse einfach gerade für saisonale, also wo wir hier in Deutschland einfach im Winter wirklich, da wird die Luft dünn, was frisches Gemüse angeht. Und es ist tatsächlich so, dass gutes Tiefkühlgemüse oder das Tiefkühlgemüse einfach oft frischer und vitaminhaltiger ist als Gemüse, die unreif vor Ort, wo auch immer geerntet wurden, sich wochenlang auf den Weg machen und dann hier im Supermarkt vor sich hin welken. Da ist dann oft nicht mehr viel drin. Und bei Tiefkühlgemüse ist das Gute, dass es eben erntefrisch, reif eingefroren wird. Und wenn du es auftaust, hast du halt noch die volle Ladung da. Also
schmeckt das man auch bei Tomaten jetzt aktuell. Also irgendwie schmeckt es noch gar nichts.
Nein, so, Tomaten im Winter in Deutschland sind. Dann lieber aus der Dose, wo sowieso bestimmte Stoffe drin sind, Antioxidantien und so, und die sich auch erst beim Kochen in den Tomaten, also es gibt, in Tomaten gibt es Stoffe, ich habe schon wieder vergessen, was es ist, aber da sind Stoffe drin, die tatsächlich nach dem Garen erst da sind. Deswegen im Winter ruhig auf Dosentomaten zurückgreifen, die wiederum auch erntefrisch dort
aus sonnigen
in die
Ländern
Dose kommen, wo sie sind, ne? Also wo sie sein sollten.
Ja, das stimmt. Das schmeckt man auch einfach dann. Also das ist jetzt, außer diese Honigtomaten. Ich finde, die kann man ja noch gut essen.
Ja, das
die schmecken auch wirklich noch. Aber,
ja, das ist dann so eine kleine Sünde. Da darf man dann nicht genau hingucken, wo die herkommen.
Ja, das stimmt. Wir kommen mal zu deinem Loft, wo wir uns jetzt gerade befinden. 120 Quadratmeter sind das hier. Sehr schön luftig auch. Also ich fühle mich sehr wohl hier immer noch. Schön. Man hat irgendwie seine Freiheit. Hier findet ja so einiges statt. Shootings, Dreharbeiten, kulinarische Events, Workshops.
Ja.
Magst du das so ein bisschen zusammenfassen, was hier passiert? So, was
du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Ich nenne es auch manchmal meine kulinarische Mehrzweckhalle. Am Anfang, als ich noch kein Studio hatte, ich hatte ja 10 Jahre knapp in einem Spüttel ein Studio. Ellis Küche war bis dahin dort. Jetzt wird der Hof abgerissen und ich bin umgezogen nach Barmbek an den Lemmersied. Am Anfang habe ich mich eingebucht in Studios und es war oft so, wenn ich kochen wollte mit Menschen, war es sehr, ja, so ein bisschen aus der Retorte, wie so Kochschulen oft sind. Und wenn wir geshootet haben, war entweder das Studio schön und die Küche war Mist, das war dann so eine Pantry-Küche am Ende des Flurs, oder wir mussten in eine Kochschule gehen, da war dann aber kein Studio-Equipment und wir hatten kaum Platz, unsere Sachen aufzubauen und so. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich brauche hier noch was. Und mein Mann, der so Controlling und Zahlen macht, der hat immer gesagt, du brauchst eine Standortanalyse. Dann habe ich gesagt, well, es gibt hier in der näheren Umgebung 2 Studios, die sind dauernd ausgebucht. Standortanalyse ist für mich abgeschlossen. Hamburg kann noch ein Studio vertragen. Und jetzt beim Umzug habe ich auch noch mal das Learning so aus den letzten 10 Jahren. Was brauche ich? Und es ist tatsächlich so ein Mittelding aus Wohnzimmer und Küche, würde ich sagen. Und das ist das, was es auch so gemütlich macht. Ich habe eben hier sechs so kleine Bistrotische, die man entweder zu einer langen Tafel oder einzeln stellen kann. Jetzt neu habe ich mich mit Maria Grossmann von ehemals Items hier mit einem großen Requisitenfundus zusammengetan, die einen Teil ihrer Sachen bei mir hat, was wir für Shootings und Dreharbeiten nutzen können. Das heißt, man muss die Auswahl nicht vorher treffen, sondern es ist schon alles da. Bei Bedarf auch mit ihrem Zutun, weil ich habe natürlich die Sachen jetzt hier bei mir stehen, aber keiner legt die hin wie Maria. Also wenn ich die hinlege, sieht das anders aus. Ja, und dann habe ich hier einen großen freistehenden Küchenblock, an dem entweder die Foodies bei Dreharbeiten und Shootings sich sehr wohlfühlen, weil man sich gut ausbreiten kann. Oder auch Kochende, die was lernen wollen, also bei ganz klassischen Kochkursen oder Küchenpartys, Weihnachtsfeiern, hier eben ihre Brettchen nebeneinander stellen und gemeinsam die Messer schwingen. Und dann habe ich noch so einen kleinen Nebenraum, wo eine Vorbereitungsküche ist, was auch immer gut ist, wenn wir in der Küche drehen, kann man in eben dieser Küche, die wir drehen, ja nicht vorbereiten. Also braucht man eigentlich noch eine Zweitküche. Mhm. Das habe ich jetzt auch. Ja. Und ein großes Sofa und Musik und Licht und ja.
Ja, ich glaube auch, wie du sagst, ist, wenn man 10 Jahre schon das eigene Studio hatte, dann weiß man auch, wo was irgendwie angeordnet sein muss, damit das funktioniert.
Ne? Ja, und bei Workshop ist es eben oft so, die gehen so gerade so, also das so die beste Größe hier ist, ich würde mal sagen, 15 Leute ungefähr. Das ist so die ideale Größe, um gemeinsam zu kochen oder zu workshoppen. Dann habe ich hier halt so einen großen Flachbildschirm-TV und dann sitzen die hier tagsüber, machen mal einen Day off mit Agenturen. Mhm. Oder weiß ich nicht, Lufthansa Technik Beiersdorf, das sind solche Hamburger Unternehmen, die hier ansässig sind, die kommen und die gehen dann mal einen Tag raus. Und die Alternative wäre eben so ein Raum in einem Hotel und dann abends essen gehen. Mhm. Und hier ist es so, dass sie hier workshoppen können und sie können eben hier bei Bedarf ein Frühstück oder ein Mittagessen dazu bestellen und können auch dann abends hier noch gemeinsam kochen und müssen nicht die Location wechseln.
Wie funktioniert das so mit dem Kochen? Sieht man, wie der Stand ist, wie die Leute kochen können? Wie sind wir aufgestellt? Wie gut können deine Gäste hier kochen?
Das kommt immer total drauf an, ob das Menschen sind, die nur deshalb hierher kommen, weil sie gerne was kochen wollen. Die haben oft schon größere Skills oder zumindest auch die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, da viel zu machen. Und dann gibt's natürlich einfach Workshops, wo gerade wenn das so, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt, so ältere Herren mit Bäuchlein und Schlips sind, die stehen dann hier und die haben eigentlich nicht so richtig Bock. Okay. Und dann denkt man so, oh, jetzt hier auch noch kochen, ich habe doch schon den ganzen Tag hier workshoppt, ich will nicht mehr. Und dann bin ich aber auch flexibel und dann bleiben auch 3, 4, 5 Leute gerne mal sitzen und trinken einfach ein Glas Wein. Und die paar, die Bock haben, die helfen mit. Und die, die keine Lust haben, die bleiben sitzen. Also das ist eben das Schöne, es muss niemand.
Die bekommen dann nachher schön serviert.
Ist auch genau, gut, die, ne? Die lassen sich dann einfach bekochen. Und früher war ich da so ein bisschen, weiß nicht, was das war, da war ich irgendwie so ein Alphatierchen, Platzhirschkuh. Und wenn dann, da war oft dann eine Person dabei, die hatte dann das eigene Messer dabei und hat erzählt und war schon mal hier kochen und war schon mal da kochen und bei dem und bei der. Und am Anfang habe ich dann immer versucht, die bloßzustellen, ist jetzt ein großes Wort, aber zu denen so zu zeigen, ach komm, ich kann das besser als du. Und irgendwann bin ich dann umgeschwenkt auf, hey, super, ich mache mir das einfach zunutze. Und wenn ich jetzt hier jemanden habe, der richtig gut Bescheid weiß, dann lasse ich den doch einfach. Und dann sage ich, pass auf, du kriegst jetzt die Fleischstation, such dir doch mal 3 Leute, du bist jetzt verantwortlich für die Steaks. Wenn du Fragen hast, komme ich, wenn nicht, ich kümmere mich so lange um das andere. Das ist für mich eine Riesenentlastung. Und für den ist das eine Riesenehre, das machen zu dürfen. Und alle sind glücklich. Also das ist auch so ein Ding mit dieser Flexibilität, dass man halt immer versucht, wie kann ich mit den Umständen halt was Gutes machen und nicht gegendrücken, weil Druck erzeugt meistens Gegendruck, ne?
Einfach also mit dem Flow. Das sagte auch Tim Melzer im Podcast hier. Also er hat ja auch gesagt, dass es gut ist, wenn Leute motiviert sind und Bock haben, das zu machen. Und anstatt dann irgendwie zu sagen, nee, mach mal nicht oder mach das mal anders vor allem. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Das erzeugt einfach Gegendruck und Unmotivation dann. Ja. Ne? Dann hat man schon keine Lust mehr. Man kann ja die Tipps so ein bisschen vielleicht ganz charmant reinstreuen.
Ja, genau.
Könnte man auch so machen oder so. Ne? Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Strategie.
Ja. Ich glaube, diese Flexibilität, die ist in ganz vielen Lebensbereichen wichtig. Dass man, also hätte mir jemand gesagt, du mietest jetzt diese Küche, steckst da 30.000 Euro rein, hätte ich gesagt, bist du irre, das habe ich alles nicht und das geht doch gar nicht und ich habe Angst. Und so machen wir eben diese, wie ich schon gesagt habe, großen Planungen Angst, aber das ist auch so ein, ja, weiß nicht, ein so ein Learning und auch ein Tipp für Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ist, dass man wirklich nicht alles zu Ende plant, sondern erstmal nur den nächsten und vielleicht den übernächsten Schritt. Aber sonst bist du so eingefahren auf dieser Autobahn und oft sind es dann die kleinen Trampelpfade, die dir dann einen ganz anderen Ausblick bescheren und dir plötzlich zeigen, ach Mensch, guck mal, das gibt's ja auch noch. So.
Ja, man darf mir immer gut getan. Nicht so verkopft sein, wahrscheinlich einfach, ne? Ein bisschen. Bisschen, ich glaube, wenn man in die Selbstständigkeit geht, muss man auch, lebt man absolut mit dem Risiko auch.
Ja.
Ne? Das ist ja, ich glaube, das kauft man ja automatisch mit.
Leider ja. Die Freiheit und das Risiko, ja.
Wir machen noch mal so einen ganz kurzen Schwenk zum Foodstyling selbst, weil, wie ich ja angekündigt habe, wir wollen ja auch über Trends sprechen. Wie hat sich das denn verändert die letzten Jahre? Gibt es da irgendwas, das ist jetzt anders aussieht? Ich erinnere mich an die letzte Folge mit Tina Urlofs über Kochbücher, dass sie sagte, dass die Optik immer mehr eine Rolle spielt, die Fotos. Das heißt ja, da kommen wir jetzt zum Foodstyling. Wie hat sich das denn angepasst oder ist es einfach nur mehr geworden?
Also ich habe das Gefühl, und das ist etwas, was ich sehr begrüße, weil es, vielleicht sehe ich auch das nur so, weil ich da meinen Fokus habe, ich habe das Gefühl, es wird immer natürlicher. Mhm. Es wird immer lässiger, immer selbstverständlicher angerichtet und nicht mehr mit Pinzette und Tüpfchen und hier und da. Es gibt natürlich immer noch Kochbücher, wo es um Wahnsinns-Anrichtetechniken geht mit Drehen und Pinseln und allem. Aber ich bin große Freundin von Mensch, leg doch einfach hin und lass die Zutaten von alleine schön aussehen und mach da mal ein Krümelchen und da mal einen Klecks. Und ich habe schon das Gefühl, dass es immer natürlicher wird. Also, dass man weniger versucht, irgendwas zu verkünsteln, sondern und auch so, dass man es nicht anguckt. Ich habe das Gefühl, früher war es oft so, dass man Kochbücher anguckte und die auch so ein bisschen einschüchtern sollten. Vielleicht, dass man denkt, boah, das, was die können, das könnte ich nie. Und das vielleicht auch Kochbücher, es gab einmal so Anleitungen, da waren aber wenig Bilder drin, wirklich zum Kochen. Und dann gab es so Angeberbücher, die hatte man so liegen, um zu gucken, boah, guck mal, das werde ich nie lernen, so kann ich das nie. Und jetzt geht's, glaube ich, immer mehr in die Richtung, dass man es anguckt und richtig schon schmeckt, was da liegt. Und gleichzeitig nicht so eingeschüchtert ist, dass man denkt, das kann ich nicht, sondern ja, los, ich hab Bock jetzt, dass es niedrigschwelliger wird, so.
Eher für die Allgemeinheit gemacht irgendwie.
Ja, und das ist ja auch das, wo der Trend immer mehr hingeht, dass man gar nicht so viel überlegt, wie beeindrucke ich meine Gäste, sondern wie kriege ich es denn hin, tagtäglich für mich so zu kochen, dass mir das schmeckt? Und was ist das für ein Privileg, dass wir hier an jeder Ecke alle Zutaten bekommen? Es ist so schade, dass so viele Menschen das immer noch nicht können oder nicht beigebracht bekommen. Und ich finde auch, es müsste eigentlich schon in der Schule viel größerer Wert darauf gelegt werden, dass man, wenn man aus der Schule kommt, 10 Gerichte kochen kann. Bitte sehr. Die gesund sind, die du mit vernünftiger Vorratshaltung mal eben schnell machen kannst und eben nicht gezwungen bist, in der Hektik des Alltags dir wieder irgendeinen Mist reinzustellen. Weil es gibt so wenig Sprüche, die so stimmen wie du bist, was du isst. Weil dein ganzer Körper kann sich ja selber nur bauen aus dem, was du da oben in deinen Mund reintust. Wenn du da nur Blödsinn reintust, dann für das nächste, ne?
Ja, ich erinnere mich gerade an meine Schulzeit. Ist schon eine gute Weile her, aber ich glaube, wir hatten irgendwie einen Jahrgang nur mit einem Kochkurs. Ein Rezept gab es tatsächlich oder zwei. Das zweite habe ich vielleicht vergessen.
Was bist du für ein Jahrgang?
93er.
Ja, guck mal, ich bin 79er Jahrgang. Sowas gab es bei uns überhaupt nicht. Ja,
aber das war auch nicht der Rede wert. Das war auch so ein Wahlkurs und ich hatte irgendwie Bock drauf und es gab ein Rezept, das war Pfannkuchen mit Apfelstücken drin. Das war's. Also ist jetzt auch kein
Hexenwerk. Immerhin
ein bisschen Obst, das stimmt.
Wir sind in der Pause, habe ich das Kakaogeld gespart und ich glaube, Kakao war ja auch schon nicht unbedingt das Getränk, was Kinder in der Schule zu sich nehmen sollten. Habe mein Kakaogeld gespart, bin zum Bäcker und habe Matschbrötchen gegessen. Also ein Weißmehlbrötchen mit einem Schokokuss plattgedrückt dazwischen. Das war das höchste der Gefühle. Oder hier diese heiße Tasse. Wie hieß das so, heiße Tasse? So eine Fertigtüte für Suppe, in die Tasse geschüttet und heißes Wasser drauf, umrühren. Ich hab's geliebt.
So Dosenravioli. Oder so,
ja, ne? Sowas, genau. Dosenravioli. Habe ich kalt gegessen. Ich fand's gut.
Das schmeckt auch immer noch ein bisschen nach Kindheit. Also wenn man das mal so alle Schaltjahr mal isst, weil man sich denkt, ah, oh Gott.
Ich hab's lange nicht mehr
gegessen. Ja, so ein bisschen, das schmeckt irgendwie doch nach Kindheit, weil es halt irgendwie, ja, früher auch so ein bisschen so war, ne?
Ja, also ich habe das große Glück, dass meine Eltern beide gern gekocht haben. Also im Alltag hauptsächlich meine Mutter, aber Papa hat auch gern und gut gekocht. Tun sie beide immer noch. Deswegen war das für mich war Junkfood oft das Besondere. Ja. Für mich war es ein Riesending, mal zu McDonald's zu gehen. Ja. Das haben wir einfach, das gab es bei uns nicht. Mhm. Und es sind immer gerne Kinder mit zu uns gekommen, weil bei uns halt immer frisch gekochtes, gutes Essen gab. Und ich habe dann gesagt, oh, auch in der Pause, Mama, kannst du mir nicht auch einfach mal so ein Weißbrot mit Salami machen? Und ich habe dann immer irgendwas mit Salat und Vollkorn und ich hätte gerne mehr Junkfood gehabt als Kind. Mittlerweile bin ich dankbar dafür, ne?
Ja, ja klar. Ja, ja, ich kenne das auch so von zu Hause, dass auch zum Glück beide meine Eltern gerne kochen und auch backen. Also Papa steht gerne da und macht mal auch einen Kuchen, das ist ganz cool. Und wir haben, da komme ich jetzt so zu diesem Thema, wir haben immer sehr deftig gekocht, das ist auch heute noch so, aus einem ländlichen Raum, sehr viel mit Fleisch auch. Wie ist das denn so im Foodstyling? Also ich kann mir vorstellen, früher war ja viel Fleisch, ist das, wird das ein bisschen weniger, so ja. Trend Richtung vegetarisch, vegan?
Ja, also es wird immer mehr, dass die Leute, ich habe das Gefühl, es wird immer selbstverständlicher, vegetarisch zu kochen. Früher stand auf jedem vegetarischen Gericht vegetarisch drauf und man hatte das Gefühl, es wurde was weggelassen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt ganz viele Dinge gibt, die einfach von allein vegetarisch oder gar vegan sind. Und dass man das gar nicht mehr unbedingt draufschreibt, sondern dass das einfach so ist. Ja. Und das Fleisch was Besonderes ist. Das kehrt sich so ein bisschen um, wieder so wie es ganz früher war, ne? Dass man halt mal so einen Sonntagsbraten und es war Besonderes, mal ein Stück Fleisch zu essen, aber im Alltag einfach nicht ganz drauf zu verzichten, aber das zumindest zu reduzieren. Ja. Und das ist auch schon, merke ich so in den Kundenbriefings, dass immer mehr Wert drauf gelegt wird, wenn es ein Fleischgericht ist, Mensch, können wir dann in den Tipps bitte nochmal eine vegane oder vegetarische Alternative mitempfehlen. Und auch bei Weihnachtsfeiern habe ich es jetzt dieses Jahr, dass ich oft sage, Mensch, weil sie sagte, ja, es sind drei VegetarierInnen dabei, dann sage ich, Mensch, dann lass es uns doch einfach gleich vegetarisch machen. Ja. Und dann kommt erstmal so, ja, was soll es denn sein? Wir wollen aber nicht nur Gemüse essen. Ja, und jetzt habe ich zum Beispiel demnächst eine Yoga-Lehrerinnen-Gruppe, die sowieso größtenteils vegetarisch sind. Dann habe ich gesagt, dann lass uns doch vegetarische Burger machen. Wir machen die Buns selber und legen halt schönes, kann dann ganz viel Geschmack holen mit schönen Dips und schönen Marinaden und Pilze. Und ja, da bin ich gespannt. Ich habe noch nicht ganz fertig ausgedacht, was es gibt, aber es wird irgendwas mit so schönen weihnachtlichen Gewürzen, gebratene Pilze oder so und dann eine geile Mayo und
es ist lustig, dass du das sagst mit der Yoga-Truppe. Da fällt mir gerade nur eine Sache ein, die kann man hier, glaube ich, ganz gut platzieren. Also in der Osterstraße bestand ja bis, ich glaube, vergangenes Jahr oder so, die Schlachterei Hans Wagner.
Ja.
Und darin bin ich letztens vorbeigelaufen, findet sich jetzt ein Yoga-Studio.
Ach, witzig.
Das fand ich irgendwie ganz, ein bisschen skurril.
Das ist schon makaber, und
bisschen,
ne?
Ja, schon irgendwie. Aber da musste ich gerade dran denken, wo du sagtest, Yoga-Schule oder Yoga-Kurs, wir kommen aber nochmal zu einem anderen Thema. Du bist ja Mutter.
Ja.
Und wir haben ja eben schon gesagt, Selbstständigkeit ist sowieso immer das Risiko und irgendwie, du bist sehr flexibel und lässt es auf dich zukommen. Wie macht man das? Wie bekommst du das alles unter einem Hut als Mama mit Familie und dann hier das Studio? Wie funktioniert
oft,
das?
Oft bekomme ich es einfach nicht unter einen Hut. So, also es gibt schon Phasen, wo man denkt, ey, warum mache ich das? Warum lasse ich mich nicht einfach irgendwo anstellen und kann mal ganz in Ruhe mein gemütliches Leben leben? Aber das liegt mir einfach nicht. Und ich glaube, das ist so diese, wenn ich sage, ich bleib flexibel, dann ist das auch ein bisschen den Umständen geschuldet, dass ich tatsächlich nicht planen kann, nicht planen möchte. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich meine ADHS-Diagnose bekommen und weiß jetzt rückblickend, also ich bin 44 und hätte das gerne vielleicht so 40 Jahre vorher gewusst, dann hätte ich, glaube ich, viele Dinge in meinem Leben anders gemacht und hätte weniger Fehler bei mir gesucht und Dinge schon früher so laufen lassen, weil das Witzige ist, in der Diagnosesitzung habe ich erzählt, was ich so arbeite und dass ich eben selbstständig bin und dass ich so einen Raum habe, in dem ich mal diesmal das, mal jenes machte. Und das kommt natürlich, ich bin sehr wankelmütig, ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr ungeduldig, ich brauche ständig neue Impulse, damit mir nicht langweilig wird. Und all das habe ich mir, ohne es zu wissen, so geschaffen. Und gerade erwachsene Frauen werden oft erst so spät diagnostiziert, weil wir gut maskieren können. Das bedeutet, wir verstecken unsere Symptome gern und kriegen es irgendwie hin. Und viele von außen sagen dann auch so, was du, das hätte ich gar nicht, du bist doch so strukturiert. Ja, es kostet mich einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Kraft, als neurodivergente Person so strukturiert zu sein, als Menschen, die eben deren Gehirne ein bisschen anders funktionieren. Und oft passiert es dann bei Frauen erst, wenn sie Mütter werden, dass das rauskommt, dass es wirklich nicht mehr geht. Mhm. Weil es einfach diese eine konstante Belastung im Hintergrund ist, die diese eine Belastung zu viel ist. Und das ist mit, ich bin halt auch so ein 100% Mensch. Ich möchte alles 100% machen. Ich möchte 100% Mutter sein. Ich möchte 100% Freundin sein. Ich möchte 100% Ehefrau sein. Ich möchte 100% selbstständig sein. Und das funktioniert das natürlich funktioniert nicht. Und deswegen ist mein Akku schon oft sehr leer. Und ich hatte auch depressive Phasen und musste gucken, wie ich da wieder rauskomme. Aber ich glaube, das sind so Dinge, je mehr ich darüber mit anderen gesprochen habe, desto mehr merke ich, dass es ganz vielen so geht und dass viele die Dinge eben als Mutter, als selbstständige Mutter eben nicht unter einen Hut bekommen. Und da ist das Wichtige, dieses sogenannte Dorf, das Sprichwörtliche, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Viele haben ja diese Familien auch einfach nicht mehr in greifbarer Nähe. Meine Schwiegereltern und meine Eltern wohnen weit weg, meine Eltern in Göttingen, meine Schwiegereltern in Thüringen, was beides von Hamburg nicht gerade ein Katzensprung ist.
Das stimmt.
Ja, und so ist es dann wahrscheinlich das Wichtigste, Aufgaben abzugeben und sich Hilfe zu holen einfach und zu delegieren. Und mein Mann ist auch selbstständig und wir merken das schon im Alltag, dass wir oft strugglen, wenn wir beide geplant oder ungeplant gleichzeitig sehr viel zu tun haben. Dann ist das drumherum nicht immer leicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man dann nicht versucht, das zu verstecken, sondern drüber spricht, auch mit KundInnen, dass die da oft sagen, oh ja, das kenne ich von meiner Tochter, oh wie schlimm, nein, auf gar keinen Fall, wir machen morgen weiter, geh du mal. Oder dass ich es in der Phase, als Lotta klein war, gesagt habe, gut, wir machen halt dreimal einen halben Tag oder viermal einen halben Tag statt zwei ganze Tage, weil ich es einfach nicht konnte, nicht geschafft habe. Kopfmäßig und überhaupt, ja, von der Belastungsgrenze her, die verschiebt sich dann als Mutter in eine andere Richtung, als wenn du das alleine bist, als wenn du alleine bist. Und früher habe ich ganze Nächte durchgearbeitet. Und dann ein paar Tage geschlafen, es geht jetzt halt nicht mehr so mit gut. Kind, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Wann hast du das denn gemerkt, dass du das so ein bisschen anders machen musst? Oder wie kommt man dann da raus und wie hast du für dich selbst entdeckt, okay, ich muss da irgendwie ein bisschen was anders machen? Oder es ist auch vielleicht okay so, dass manches einfach so ist.
Ja, ich glaube, das ist das Erste ist erstmal zu merken, okay, es ist irgendwas, es klappt gerade irgendwas nicht. Es ist diese Akzeptanz, glaube ich, dass man nicht immer versucht, und das ist halt in der Werbung früher oft so gewesen, dass ich immer über den Punkt hinausgegangen bin. Mhm. Ich habe über die Belastungsgrenze hinausgearbeitet, immer wieder, weil ich war jung. Mhm. Und ich fand das irgendwie gut. Das war so, wir haben viel getrunken, wir haben viel gefeiert, wir haben ebenso viel gearbeitet, Schlaf war überbewertet. Mhm. Und irgendwann holst dich dann halt ein. Und das war mit 30, das war genau der Punkt, an dem ich aus der Werbung ausgestiegen bin. Da habe ich gemerkt, so nicht nur ich will nicht mehr, sondern es geht echt nicht mehr. Ich wäre in einen Burnout gerannt, glaube ich. Mhm. Weil ich einfach immer überpaced habe. Und das war dann so ein Punkt, da war ich auch 2,5 Jahre, glaube ich, war ich in Therapie, bei so einer tiefen psychologischen Gesprächstherapie hieß es, glaube ich. Und da habe ich einfach mein Leben nochmal so hinterfragt und neu aufgerollt und habe gelernt, dass es bei vielen Dingen, die ich einfach habe, wie meine Ungeduld und meine, da, die war leider alte Schule und hat meine ADHS nicht gesehen. Sonst hätten wir damals schon mal in eine andere Richtung arbeiten können, aber dass diese nicht vorhandene Strukturiertheit in meiner Birne einfach so bleiben wird. Es hat natürlich Gutes und Schlechtes, so eine Diagnose. Einerseits hast du einen Grund und andererseits weißt du, okay, fuck, es wird halt immer so bleiben. Mein Karussell dreht sich ein bisschen schneller. Ja. Und das ist diese Flexibilität in meiner Selbstständigkeit, die mir hilft, in guten Phasen ganz, ganz schnell ganz, ganz viel zu arbeiten und in schlechten Phasen einfach Dinge ein bisschen wegzuschieben. So. Mhm. Und das gelingt, glaube ich, im festangestellten Modus weniger. Da kannst du nicht mal heute viel und morgen wenig arbeiten. So, deshalb hat mir da meine Selbstständigkeit viel geholfen. Es hat auch viel Druck gemacht natürlich einerseits, diesen Druck auszuhalten. Und da bin ich mit meinem Mann, also Micha hat mich da immer sehr unterstützt. Und da ist es wichtig, gute Freunde und gute Partner an seiner Seite zu haben, die das mit auffangen. Und die, wenn es dir mal nicht so gut geht, sagen, ey, es ist okay. Es ist okay, dass es mir heute nicht gut geht. So, und dann sage ich, okay, dann bleibe ich halt heute auf meinem Sofa sitzen, sage 3 Termine ab und heute sitze ich halt hier. So, ist halt so. Ja.
Wir haben ja auch vor dem Podcast schon mal kurz telefoniert und uns da auch so ein bisschen über das Thema unterhalten, dass man ja auch, und ich glaube, das ist jetzt gerade durch Social Media noch extremer, bei allen anderen immer sieht, ach, das läuft so toll, das ist so perfekt, die machen alles gut. Mhm. Und man hat automatisch diesen Druck und ja, ich weiß nicht, glaubst du, dass das irgendwie gerade, ich weiß nicht, ob es nur für Selbstständige oder generell, dass das noch so ein bisschen mit reinspielt in dieses permanente vielleicht auch Vergleichen? Ich meine, bei Social Media oder bei Instagram zeigst du ja auch sogar, also da geht es ja auch um Perfektion. Also ja. Gerade bei deinem Job, beim Foodstyling, spielt das noch so ein bisschen mit rein, das ganze Social Media und ja, alles ist immer so perfekt?
Ich denke schon. Also es gibt natürlich diese eine Richtung, bei denen immer alles schön ist, wo du dann siehst, die sind in ein Haus auf dem Land gezogen und die Kinder schaukeln in der Küche und alle sind glücklich. Aber früher gab es eben nur den Blick vor die Kulissen. Ich habe das Gefühl, dass heute oft der Blick aufgemacht wird für hinter die Kulissen und dass eben diese Menschen, die sich da zeigen, zunehmend ihrer Verantwortung bewusst werden und ganz bewusst auch sich mal faltig verschwitzt mit fettigen Haaren oder heulend hinsetzen. Meistens einmal drüber gebügelt immerhin, weil sie wollen ja doch noch schön aussehen. Aber ich glaube, das ist auch die Verantwortung von uns allen, würde ich mir wünschen bei Social Media, dass man eben nicht nur das zeigt, was läuft, sondern dass man auch das zeigt, was nicht läuft und dass man dadurch eben nicht schwach oder unzulänglich ist, sondern einfach echt. Und je mehr Menschen das tun, desto mehr weiß man, Mensch, es geht doch allen so. Ich sage immer, perfekt sind nur die, die man nicht kennt. Weil wie oft lernt man Menschen kennen und denkt so, boah, ey, bei der läuft's. Aber so richtig hat die es gut. Die hat einen tollen Mann und eine tolle Tochter und ein tolles Studio und hat da jeden Tag. Und wenn man sich dann da hinsetzt, merkt man auch so, wow, die haben auch Schwierigkeiten und strugglen im Alltag oder haben vielleicht sogar irgendwelche Krankheiten oder mit den Eltern geht's ganz beschissen oder die Familie geht ihnen auf den Senkel oder sie haben Sorgen, weil in der Wohnung Schimmel ist und sie bald ausziehen müssen. Ich weiß es nicht. Und ich fände es so schön, wenn irgendwie man diese Unzulänglichkeiten so ein bisschen mehr zeigen dürfte, ohne dass es einmal Schwäche ausgelegt wird, sondern dass das eben wir alle haben und dass das auch eine Stärke sein kann.
Mhm. Ja. Wir kommen auch mal weiter zu Ecken und Kanten. Und zwar geht es ums Restaurant-Testen.
Ja.
Ich dachte mir, das ist vielleicht eine ganz nette Überleitung dahin.
Ich habe schon Angst jetzt. Oh Gott, hat sie Ecken und Kanten recherchiert? Ich will nicht.
Nein. Ja, so weit gehe ich nicht. Du bist ja Jurorin beim Genussguide.
Ja.
Und was macht dir denn beim Restaurant-Testen besonders Spaß? Worauf achtest du persönlich, wenn du ein Restaurant betrittst und weißt, okay, heute nehme ich das mal genauer unter die Lupe?
Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was das Restaurant auch möchte, weil es gibt ja zum einen so die urigen Eckkneipen, zum anderen die sehr gehobenen Fine-Dining-Orte. Was mir am aller wichtigsten ist, dass ich das Gefühl habe, willkommen zu sein. Wenn ich da reinkomme und jemand begrüßt mich nicht irgendwie mit einem Lächeln, also ich kann, glaube ich, schon unterscheiden, ob diese Person einfach nur gestresst ist gerade, weil vielleicht gerade ganz viele Tische auf einmal gekommen sind oder ob die, es gibt so Leute in der Gastro, die haben, warum auch immer, keinen Bock. Und da frage ich mich, Mensch, warum machst du denn das? Dann mach doch einen Job ohne Menschen. Ja. Aber das ist mir das Wichtigste. Ich möchte mich willkommen fühlen. Mir ist auch wichtig Flexibilität. Das heißt, wenn ich irgendwie was angucke und frage, hey, habt ihr eine Empfehlung, ich bin das erste Mal hier, ich möchte gar nicht in die Karte gucken, was ist denn so, was muss ich denn hier gegessen haben? Und dann finde ich es toll, wenn jemand nicht sagt, ja, hier schmeckt alles oder nimm doch mal das und dann das, sondern wenn da was zurückkommt. Ja. Das ist so für mich die Königsdisziplin, gerade im Service ist es zu sehen, wenn jemand beraten werden möchte und diese Beratung lässig zu bieten, weil oft ist es so, dass in den teureren Restaurants ist alles steif und diese lässige Nettigkeit, die bekommst du oft nur in den Restaurants, die nicht so exklusiv sind. Und da habe ich das Gefühl, dass das gerade in Hamburg jetzt so ein bisschen mehr kommt. Wir haben auch gerade schon über Josh und seinem Team vom Chör gesprochen, die wirklich auf höchstem Niveau kochen und dabei aber eine Freundlichkeit und eine Lässigkeit. Und das ohne rotzig zu sein, weil in Hamburg ist es oft so, dass alles, was lässig ist, muss dann immer gleich so hingerotzt sein. Und dann wirst du oft so, ja, komm rein, setz dich hin, zieh die Jacke aus, ich habe gerade keine Zeit. Und da kommst du rein und es ist so eine Lässigkeit, aber eben eine dir sehr zugewandte Lässigkeit. Sehr und herzlich. Da verzeihe ich ganz viel Also wenn mal irgendwo, keine Ahnung, ein Essen ein bisschen nicht so abgeschmeckt ist oder der Garpunkt nicht so ganz stimmt, aber der Service ist gut, dann komme ich wieder. Mhm. Aber das Essen kann noch so perfekt sein, wenn der Service nicht stimmt, dann komme ich nicht wieder.
Mhm. Ja, kann ich verstehen.
Das ist so das Willkommensein-Gefühl, weil Essen ist für mich einfach was fürs Herz. Und so sehr ich natürlich auf Nachhaltigkeit, auf Preise, mhm, auf Anrichten, auf meine Wünsche und so achte, mhm, ist es einfach das Gefühl, mit dem ich da rausgehe aus dem Laden. Und wenn das gut ist, dann komme ich wieder.
Mhm. Jetzt konnten wir schon so einen Laden so ein bisschen raushören, das Chör spricht dich anscheinend an.
Sehr.
Hast du noch so...
Auch wenn ich jetzt in letzter Zeit wieder viel zu wenig Zeit hatte, irgendwo hinzugehen, aber ja.
Was hatte ich denn vielleicht da, wo du warst? Gab es noch welche, die dich angesprochen haben, wo du sagst, oh, die machen das richtig toll?
Also ich habe jetzt tatsächlich noch, habe ich noch ein paar auf dem Zettel, mhm, aber jetzt bei mir um die Ecke ist auch, da war lange das Restaurant Stammtisch, wo ich gerne hingegangen bin. Der hat jetzt das Restaurant seines Papas auf Sylt übernommen. Das ist mir ein bisschen zu weit, um da ab und zu um da tagtäglich hinzugehen. Und da ist jetzt eins drin, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es ausspricht, Menmo oder Menmö? Mhm. Menmo, glaube ich. Die sitzen Mühlenkamp-Ecke Semperstraße. Und die machen, oh Gott, ist es vietnamesisch oder koreanisch? Da setze ich mich jetzt wieder ins Fettnäpfchen. Ich
weiß gerade nicht genau.
Es ist auf jeden Fall eine sehr zeitgemäße Asia-Küche, die ganz viel mit Fermentation arbeiten, mit ganz tollen, mhm, selbstgekochten Sojasoßen. Und die haben zum Beispiel frittierte Pilze, so ganz kleine, feine Pilze. Die sehen, mhm, so aus wie so Finger, wenn die so hochkommen. Die sind ganz kross und heiß frittiert. Und dazu gibt es so ein Shiso Eis. Mhm. Oh, das ist einfach so gut. Und die sind so nett. Und da gehe ich zum Beispiel wahnsinnig, mhm, gern hin.
Okay.
Ja.
Jetzt steht ja auch im kommenden Jahr, im Frühjahr, die nächste Genuss-Michel-Sitzung, mhm, an, wo es dann ums Ganze geht. Ich, mhm, ich glaube, im letzten Jahr war das ja relativ einstimmig, vor, ja, allem beim Chör.
Genau,
ich
glaub, da das, ist es wieder das Chör.
Genau, das ging ja relativ schnell, dass ihr euch einig wart. Du hast ja auch schon ja die eine oder andere Jury-Sitzung mitgemacht. Wie läuft das denn so ab? Und ja, mit welchem Gefühl geht man da rein, wenn man weiß, okay, jetzt werden die neuen Newcomer und das beste Restaurant und so gekürt oder also ausgewählt?
Die Jury-Sitzung, es ist schon, also da sind auch einige Menschen dabei, die ich schon lange und gut, mhm, kenne. Also
Stefan
Paul ist dabei, Coral Etchi, ich weiß nicht, ob der dieses Jahr auch wieder dabei ist, aber er war zumindest dabei. Ganz neu ist jetzt Nora, die das, Nora Horvath, die das Speis, mhm, gemacht hat, die kenne ich auch sehr lange und ganz gut. Und ich bin zum Beispiel in der Newcomer-Jury und ich freue mich da immer total drauf, weil ich immer ganz gespannt bin, ob die anderen das auch so sehen und, mhm, meistens sind wir uns recht einig, mhm, so, weil, ja, weiß ich nicht, weil das einfach für Menschen, die oft und gerne essen gehen und so ein bisschen wissen, worauf man achten muss, ist es oft schnell klar. Aber es gibt auch immer wieder, vor 2 Jahren, 3 Jahren war es wirklich, da lagen bei den, also nicht der Newcomer des Jahres, sondern beim Restaurant des Jahres, mhm, waren die Meinungen sehr gespalten. Die, mhm, der eine sagte, nein, und das war fürchterlich und ich habe mich überhaupt, und dann saß ich an so einem Katzentisch und alles war mit Trüffel überhäuft und das hat mir überhaupt nicht, der andere sagt, oh Gott, das ist mein Lieblingsladen, ich gehe da schon seit Jahren immer gerne hin. Mhm. Das, was du sagst, habe ich da noch nie wahrgenommen. Und da wird dann auch wirklich mit Herzblut und lange diskutiert, mhm, oder sogar überlegt, okay, vielleicht ist diese Nominierung, wie auch immer sie da reingekommen ist, vielleicht zu Unrecht nominiert worden. Wir müssen das hinterfragen, mhm, ob das wirklich Recht hat. Und auch umgekehrt, dass vielleicht auf den letzten Drücker noch jemand aufmacht und man sagt, ey, lass uns mal gucken, ob wir die nicht auch noch mit reinholen. Mhm. Das ist so toll. Das ist tatsächlich das Schöne. Das wird eben nicht sich hingesetzt und gesagt, ja, alles klar, so machen wir das, sondern das sind wirklich nur Menschen, die da dabei, die das ernst nehmen und mit, mhm, Herzblut betreiben. Und deswegen ist das immer sehr schön, ob nun online oder offline. Wir haben das, mhm, auch schon dann teilweise bei euch eben in der Redaktion, ja, gemacht und teilweise sich die Leute dann dazugeschaltet, mhm, offline, weil es dann eben doch Menschen sind, die viel unterwegs sind und viel, ja, zu tun haben.
Kriegt man nicht alle an einen Tisch immer.
Ja. Nicht immer, aber es ist schon, ist immer wieder spannend.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das im kommenden Jahr dann, ja, was dann entschieden wird.
Ich bin sehr gespannt auf die Nominierung, wer es diesmal ist. Und
ja, ich auch. Noch weiß ich nichts.
Nee, ich auch nicht.
Ja, lass uns mal überraschen, was da so kommt.
Es kommt ja auch immer sehr kurzfristig. Also auch für, ja, mich. Wir wissen das auch nicht lange vorher. Ja. Ihr wisst es vor uns, glaube ich.
Ich glaube schon. Meistens, ja, habe ich die Info ein bisschen früher.
Ja.
Apropos, was kommt? Wir kommen mal so zur finalen Frage. Was steht denn bei dir an? So der nächste Step. Ich sage nicht die nächsten Schritte bewusst, sondern eher so, was kommt als nächstes, was ist der nächste Schritt?
Ich bin tatsächlich gerade so froh, dass ich einfach diese Renovierung hier abgeschlossen habe. Ich habe vor etwas über 2 Monaten hier den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und musste die komplette Elektrik neu und alles hier neu. Ich bin im Augenblick ehrlich gesagt einfach froh, dass ich wieder atmen kann und dass ich nicht aus dem letzten Loch pfeife, weil ich hatte jetzt 2,5 Monate wirklich keine Pause. Bei mir steht jetzt erstmal ein bisschen Pause und Familienzeit an und zu versuchen, hier die letzten Schritte zu machen. Und eine Sache steht aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da schon Ende diesen Jahres oder erst Anfang nächsten Jahres dazu komme. Ich möchte gerne aus einer Hand jetzt Rezeptbilder und Videos anbieten. Das heißt, ich möchte als One-Woman-Show aktiver werden, weil sich viele KundInnen das einfach nicht mehr leisten können, einen Menschen fürs Licht, einen Menschen für die Kamera, mich zum Kochen und noch ein Styling. Das sind dann 4 Leute, die diesen Job gemeinsam machen. Und ich möchte gerne versuchen, ob wie jetzt viele Content-Creator-Nasen da in diesem Instagram das machen, ob ich das wohl auch kann. Und das ist so mein nächster Step. Also wenn jemand Bock hat, mit mir da was zu machen, mir das zu zeigen oder gar kleine Aufträge für mich hat, ich bin gespannt. Also das ist so das Nächste, was ich ganz neu angehen möchte.
Ja, ja, cool.
Aber wer weiß, vielleicht passiert mir ja bis dahin was ganz anderes.
Kann alles passieren, ne? Stimmt. Ja, ich bin gespannt. Aber jetzt kommt ja sowieso erstmal bald Weihnachten. Das ist ja erstmal eine ganz ruhige Zeit. Gut, um wirklich mit Familie mal so ein bisschen runterzukommen.
Die möchte ich mir auch wirklich bewusst nehmen, dieses Jahr, die Zeit, damit ich nicht wie so oft krank unterm Baum sitze, sondern gesund.
Sobald dann mal der Urlaub kommt, ich kenne das. Liebe Elli, vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Und ich drücke die Daumen und bin gespannt, wenn dann das nächste Projekt, so muss ich sagen, dann kommt.
Ja, ich auch, immer.
Danke dir.
Danke.
Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion@genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.